Josef Müller. Dieser Hut ist irgendwie so ein Markenzeichen von ihm. Ein Markenzeichen von ihm. Es ist alles gesagt worden. Ich glaube, ich gebe dir jetzt einfach das Wort. Danke, dass du gekommen bist, hierher nach Lustenau. Irgendwo von Fürstenfeldbruck, irgendwo aus der Ecke von München.
Genau.
Herzlich willkommen in unser aller Namen.
Vielen Dank, danke sehr, vielen Dank. Also euer Pfarrer Thomas hat dir schon alles vorher in der Predigt erzählt. Wahnsinn, meine ganze Geschichte. Ich habe zugehört und dabei weiß er gar nicht, ich verrate jetzt etwas über ihn, was er gar nicht wusste. Er wusste nämlich nicht, wo ich ihn kennengelernt hatte. Und zwar war das schon viele lange Jahre her. Ja, also ich meine, so arg lang nicht, aber es war auf jeden Fall schon knapp 10 Jahre her. Da waren wir beide im Gefängnis. Nämlich er aus dem Radio Horeb in meiner Zelle und ich habe ihn gehört. Und es ist etwas ganz, ich sag mal, Irres, wenn man jemand hört und es sieht, wie zum Beispiel damals auch Johannes Hartl und Pfarrer Thomas Sauter, der über den Glauben spricht, der ganz anders ist, als ich früher in meiner katholischen Kirche gehört habe. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, so wie ihr vielleicht, 20.000 Einwohner, Fürstenfeldbruck, kurz vor München, genau in der Mitte zwischen Augsburg und München, und war damals sogar Ministrant. Ich bin katholisch, bin ich heute noch, muss ganz ehrlich sagen, ich erzähle euch jetzt meine Lebensgeschichte, aber erfolgreich, ganz oben. Ich hatte alles, was man sich wünschen kann, und dann ein tiefer Fall. Und jeder würde sagen, boah, total vom Weg abgekommen, ganz schlimm. Aber ich habe heute erkannt, dass ich zwar falsche Wege gegangen bin in meinem Leben, aber, und das ist das Interessante, Gott kann aus allem was Gutes machen. Gott kann alles auf den richtigen Weg bringen. Und manchmal denke ich mir, ob es vielleicht mancher auch so, ich will nicht sagen einfach, aber manchmal einfacher haben könnte, wenn er hinfällt. Ihr seid alle so brav, ihr kommt nie ins Gefängnis. Ich habe sogar bestätigt bekommen, das sage ich nochmal zu den Leuten. Aber wenn man am Ende ist und ergreift einen Strohhalm, ich glaube, dann kommt man schneller zu Gott, als wenn es einem gut geht. Und ich möchte heute für jemand werben, für Jesus Christus werben, der heute in dein Leben Einzug halten kann, in einer Art, wie du ihn vielleicht noch nicht kennst. Ich habe heute, ich sag's eigentlich beschämend und irgendwie mache ich mit Freude sogar. Heute ist mein 400, jetzt muss ich überlegen, nicht dass ich es umdrehe, 468. Vortrag in 4 Jahren. Egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Nächsten Monat bin ich auf Mallorca und erzähle Menschen dort das. Es geht um Hoffnung. Es geht um etwas, was ich eigentlich nie kannte, außer Hoffnung um viel Geld. Und meine Lebensgeschichte, das ist eine Geschichte, die Gott mit mir schrieb. Ich wusste es bloß nicht. Nicht, dass er mir gezeigt hat, wie man vom geraden Weg abkommt, sondern wie man eigentlich etwas entdeckt, was mehr wert ist wie Geld, wie Luxus, wie das, was die Welt da draußen will. Erfolgreich sein, Ruhm, Ehre. Das ist das, was du heute im Fernsehen und überall bekommst. Das musst du sein. Wenn du erfolgreich bist, dann läuft das Leben. Die ganzen Fernsehspots, die Werbung, alles läuft ja so. Kaufst du was, was du sowieso nicht brauchst, um Menschen zu imponieren, die du sowieso nicht magst, dann wirst du glücklich dabei. Stellen Sie sich mal irgendeinen, nehmen wir mal zum Beispiel irgendeinen VW-Bus oder einen anderen Bus vor oder irgendeinen Kombi, den kaufen Sie oder den sollten Sie kaufen. In der Werbung sehen Sie dann nur eine glückliche Familie, die da in den Bus reinspringt und da und alle sind glücklich. Sie werden nie einen Traurigen sehen. Mit Trauer verkauft sich halt nichts. Und die Menschen sollen und es sind glücklich, wenn sie irgendwas tun. Ich habe diesen Weg oder diese Botschaft auch gehört und habe nach dieser Botschaft gelebt. Ich erzähle euch gleich mal Geschichte in kurzer Version, weil sonst würden wir Mitternacht noch da sein. So viele spannende Dinge habe ich in meinem ersten Leben, aber auch in meinem zweiten erzählt. Und komischerweise, und das ist das Interessante, wollen Menschen meine Geschichte hören. Und ich habe mir gedacht, der Erste kam aus München und hat gesagt, erzählst du das mal, du kriegst auch ein warmes Abendessen. Da habe ich mir gedacht, erzähl ich's mal. Heute war ich in allen Talkshows, also ich habe mich nie selber eingeladen, da hast du sowieso keine Chance, wenn du da anrufst. In allen Talkshows, sogar in Österreich, die haben auch eine, habe ich gehört, die Barbara Kalik Show, die hat mich dreimal nach Wien eingeladen, bis ich dann endlich gekommen bin. Meine Nachmittagsshow, die hat auch bei uns in Deutschland nicht den besten Ruf, okay? Aber ich habe die Barbara Kalik kennengelernt und ich habe es nicht bereut. Man hat mich zugleich mit einer Domina übrigens eingeladen. Es war ein ganz interessanter Talk, besonders vorher in der Kabine, also wo man vorher beim Schminken ist und so. Eine interessante Geschichte. Ich bin überzeugt, Gott wird auch sie irgendwann bekommen. Ich weiß noch nicht, wie er es macht. Das wussten die Leute bei mir ja auch nicht und ich selber wusste es nicht. Aber wie ich damals in der Zelle Menschen gehört habe, wie Pfarrer Sauter und Johannes Hartl und noch ein paar andere Menschen, habe ich mir gedacht, der Glaube ist doch ein bisschen anders, wie ich den kennengelernt habe. Der ist ja lebendig. Der ist ja nicht nur Formeln und irgendwelche Lieder singen nach dem Gebetsbuch. Ich war immer nicht so schnell im Blättern. Also bis die Nummer angeschlagen haben, war die schon wieder, und ich das gefunden habe, waren die schon zur Hälfte durch immer. Aber da war ich nicht der Schnellste. Aber trotzdem, ich kannte das von einer ganz anderen Seite. Und heute auch die wunderbare Predigt. Kurz, knackig, auf den Punkt gebracht. Und das finde ich toll. Ich beneide euch, dass ihr so einen Pfarrer habt. Toll. Ja. Ihr könnt einfach am Sonntag in die Messe kommen. Ich muss warten, bis ich den auf Radio Horeb höre. Aber er ist oft genug vertreten, okay? Heute spreche ich auch ab und zu bei Radio Horeb und ich finde es einfach ganz toll. Warum ich den Hut auf habe, jetzt kann ich ihn endlich abnehmen. Das ist das, weil ich mein Konsul von Panama war und das ist ein Panama-Hut. Und irgendwann hat die Maischberger gesagt, ich soll da diesen Hut aufsetzen, das würde ganz gut kommen. Und der kam auch ganz gut und seitdem trage ich diesen Panama-Hut, der eigentlich ein Stetson ist, ohne jetzt eine Werbung zu machen, der ist eigentlich in Amerika hergestellt worden, aber trage ich den immer. Und wenn du klein bist, also so wie ich jetzt, dann sehen mich wenigstens die Leute, das ist der Mann mit dem Hut. Okay, meine Geschichte kommt in zwei Teilen. Der erste Teil, ich hoffe, ihr versteht es, auch wenn ich schnell rede, muss ich mir vorsichtig sein, da komme ich so schnell ins Bayerische. Aber die Österreicher und die Bayern, die vertragen sich ja ganz gut, okay? Weil mit Piefke sind wir Bayern nicht gemeint, okay? Ich habe hier in Vorarlberg schon mal gesprochen, ich habe mir überlegt, wo war denn das? Bei 468 Locations, wie man heute sagt, also 468 verschiedene, ich habe auf dem Schiff gesprochen, in Kirchen, in was weiß ich, irgendwo, in einem Bauernhof, irgendwo bei Chemnitz, da hat mein Navigationssystem nicht einmal hingefunden, in der Schreinerei, also verschiedene Dinge, überall, wo man mich hinzerrt, hätte ich beinahe gesagt, aber auch da vorne in dem Einkaufszentrum, bei dieser Freikirche ICF Vorarlberg habe ich gesprochen und auch auf dem Weg, ich weiß gar nicht, wie das die Ortschaft heißt, von hier nach Balderschwang über diesen Wald darauf, da gibt's auch eine große, so eine Freikirche, glaube ich, oder ich sprich eigentlich überall und Lustenau, das kenne ich sehr gut, weil da fahre ich immer durch, wenn ich in die Schweiz fahre. Allerdings seid ihr die Einzigen, die immer noch besetzte, oder ihr ja nicht in Österreich, aber da drüben in der Schweiz, immer noch eine besetzte Grenze haben und immer noch fragen, haben sie was dabei, nicht, haben nichts dabei. Und zwei Ortschaften weiter oder dort, die sind gar nicht mehr besetzt, okay? Und wenn es mal ab und zu mal pressiert oder schnell geht, nach vorne zwei Ortschaften weiter, dann staut da keiner durch Lustenau durch. Aber, oder Au, wie es da drüben heißt. Aber wenn Sie meinen Jesus auf dem Auto sehen, dann winken die mal gleich durch. Die haben Angst, dass sie dann evangelisiert werden, glaube ich. Ich habe immer schon ein Traktat in der Hand. Aber die durchschauen mich schon. Da müssen mehrere gekommen sein, schon mit Jesus auf dem Auto. Gut, Spaß. Ich bin oft in Zürich. Ich habe über 100 Auftritte oder 100 Mal gesprochen in der Schweiz. Da ist man sehr offen für das Thema Jesus und Umkehr. Und ich habe auch das festgestellt, dass es in Österreich auch ähnlich ist. In 10 Tagen spreche ich in Wien eine ganze Woche vor Loreto, jungen Leuten, in einem Business Breakfast, in einem Zentralcafé, im Ballsaal des Grand Hotels, im Ballsaal, lauter Geschäftsleute. Hoffentlich wissen die, was sie erwartet, okay? Vielleicht mögen sie wissen, dass sie Tricks erwarten, wenn man mehr Geld macht. Aber ich zeige ihnen, wenn man richtig reich wird, aber nicht monetär. Und das habe ich nie gewusst, dass da ein großer Unterschied ist. Ich will meine Einleitung kurz schließen mit dem Thema. Ich bin derjenige, der diesen Schatz im Acker gefunden hat, wie es in einem Evangelium heißt, der alles verkauft hat oder dem alles genommen wurde und der diesen Schatz gefunden hat und heute rumläuft oder fährt im Rollstuhl, im Auto und von diesem Schatz den Menschen erzählt und zu sagen, du brauchst gar nicht den Acker suchen. Dieser Schatz ist eine Entscheidung wert, eine Entscheidung weit. Und die Entscheidung kannst du heute fällen. Und es ist nichts Spektakuläres. Und wenn dann überhaupt nichts passiert, so wie bei mir eigentlich, bei mir ist schon was passiert, aber gleich nicht in der Minute, ich werde euch da mit reinnehmen, dann sei gewiss, Gott hört jede Stimme, jedes Gebet. Und wenn es noch am Anfang so unbeantwortet scheint, Gott hört dich, weil er dich liebt, weil er eine Beziehung zu dir will. Und heute bin ich eigentlich, mein Beruf ist heute eigentlich Menschenretter. Weil ich nicht verstehen kann, es tut mir manchmal schwer, dass Menschen nicht erkennen, wer eigentlich das wirkliche Sagen hat in dieser Welt und wer eigentlich versucht, die Welt für sich zu gewinnen, obwohl er alle liebt und obwohl er sein Leben hergegeben hat und die Menschen ihn nicht aufnahmen, so wie es im Johannesevangelium steht. Er kam ins eigene und die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und ich deute nie mit Finger auf Menschen und ich verurteile niemanden, weil ich war 50 Jahre lang in diesem selben Trip. Und das erzähle ich euch jetzt. Ich sage immer schnell, aber es geht nicht so einfach. Also ich bin aufgewachsen, es geht schon mal gut an, mein Vater war Kriminalkommissar. Das war eine gute Voraussetzung, dass man mal später im Gefängnis ist. Der arme Mann. Meine Mama war OP-Schwester, Operationsschwester. Ich hatte keine Geschwister. Ich hatte zwar zwei, aber die sind gestorben, Günther und Claudia, in der ersten Woche ihres Lebens am Kindstod. Was muss das für meine Mutter gewesen sein? Ich kann es kaum nachvollziehen. Mein Vater, und da ging es schon mal los, hatte mit 50 Jahren einen Herzinfarkt. Und ich frage mich doch heute immer noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Sollten Beamte unter uns sein, sorry, ihr habt ja gelacht, okay? Aber ich erzähle das nicht, um den Beamtenstand zu diskreditieren, sondern ich will da auf was raus. Mein Vater wurde pensioniert, hat sich dann selbstständig gemacht als Handelsvertreter und hatte auch wieder ein gesundheitliches Problem. Und da musste der Sohn her, ich war damals 16, und das war ein toller Umstand, weil mit 16 konnte ich mit einer Sondergenehmigung beim Münchner Technischen Überwachungsverein den Führerschein machen. Beim TÜV in München. Und das war, Sie gestatten mir das, hier spricht man auch junge Sprache, saloppe Sprache. Und die Älteren mögen mir es verzeihen, das war eine geile Sache. Weil nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken gefahren. Mit 16. Wow. Mit Auto. Mein Auto war immer voller Mädchen, weil die Jungs habe ich mit dem Zug fahren lassen, okay? Habe ich gesagt, das ist nur for women only. oder for girls only. Und ich weiß noch, ich bin immer zum Tanzen gefahren. Ich war auch in der Rock'n'Roll-Gruppe. Die Mädels, glaube ich, haben heute noch blaue Flecken da unten durchziehen und da rüberschmeißen. Aber ich hoffe, sie sind verheilt. Aber kurz vor meinem 18. Lebensjahr, ich habe getanzt, die ganze Nacht hätte ich fast durchgesagt, bis um 2 Uhr in der Früh, bin nach Hause gefahren vom Tanzen und mein Auto kam von der Fahrbahn ab. Die Polizei hat berechnet, dass es sich 6-mal überschlagen hat und bei uns sagt man in Bayern ins Holz rein, also in den Wald reingeschossen ist, dort in einer langen Schneise am Ende liegen blieb. Ich glaube, es war das erste Wunder in meinem Leben. Ich war bewusstlos. Damals gab es noch keine Gurte, darum hat es mit einem Auto noch recht rumgeschlagen. Also die waren, gab es schon, aber Pflicht wurden sie erst Ende 73. Und es war im Juli 73. Und es war das erste Wunder, dass 4 Stunden später jemand vorbeikam an der Unfallstelle, eine nicht sehr befahrene Straße, und schaut in den Wald und sieht mein Auto. Ruft die Rettung an, die kamen dann mit allem, was sie hatten, hat mich mit der Feuerwehr rausgeschnitten. Ich kam in das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und sie haben wirklich versucht, mich am Leben zu erhalten. Das Ergebnis seht ihr heute hier. Ich lebe. Und ich hatte eine Rückenmarksverletzung, die konnten sie damals noch nicht adäquat in den Kreiskrankenhäusern heilen. Und so kam ich mit einem Helikopter. Das war übrigens mein erster Helikopterflug. Ich habe nur nichts gemerkt, weil ich bewusstlos war. Und mit einem Helikopter kam ich in das Spezialkrankenhaus Heidelberg-Schlierbach, orthopädische Universitätsklinik. Ich weiß noch wie heute. Und dort war ich im Koma, man hat mich ins Koma gesetzt. Und wie ich wieder auf dem Koma, wie die mich zurückgeholt haben in der Intensivstation. Mein erster Blick war, ich sah vor mir einen weißen Kittel. Und in diesem Kittel, da war ein Professor drinnen. Und er hat zu mir Folgendes gesagt: Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, das werden Sie schon mitbekommen haben, und Sie haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Boah, mit 17, hey, mit 17, da hast du ja ganz andere Ideen und Träume, die Welt zu bereisen, Familie, Beruf und Karriere und was auch ich. Und ich genauso. Und er sagt ja zu mir: Aus, vorbei, ab in die, Entschuldigung, Krüppelabteilung, Josef Müller, Leben aus. So, und jetzt gibt's 2 Möglichkeiten. Ganz einfach, es gibt immer 2 Möglichkeiten. Ja oder nein. Entweder du bleibst liegen und lässt dich bejammern und bemitleiden. Die anderen machen mit, glauben Sie mir das, das ist gar nicht so schwer. Oder du sagst, so wie ich das gesagt habe, jetzt erst recht. Rollstuhl, naja, da kann ich ja nur denken, da kann ich ja nur am Schreibtisch sitzen. Ich hatte damals keine Ahnung gehabt. Und damals hat man mir ein Buch geschenkt und dieses Buch gibt es heute nicht mehr. Es war ein Bestseller von Dale Carnegie. Sorge dich nicht, lebe. Vielleicht hat jemand schon gelesen, 12 Millionen, da hat man noch Bücher gelesen damals. 12-millionenfach. Ich will dir mit einem Satz erzählen, was da drin steht. Gibt's halt nur antiquarisch. Aber da steht drinnen: Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Und ich habe auch noch niemand getroffen, der das konnte. Und die Zukunft, die vermutest du positiv, aber du kannst sie auch nicht ganz bestimmen. Und deshalb lebe im Hier und Jetzt, lebe heute. Und kennen Sie auch Menschen oder Kollegen oder Freunde, die sagen: Ja, früher war alles anders. Ja, unsere Jugend, das war ja, die haben ja noch Werte gehabt. Ja, da war alles anders. Und heute ist ja fürchterlich. Glaubt mir eins, die später, die Jugend, sprechen genauso von damals, wenn die neue Jugend kommt. Das ist immer dasselbe. Meine Eltern haben genau dasselbe gesagt. Jeder Tag ist wertvoll, so wie er ist. Und die Zukunft, wie gesagt, wissen wir auch nicht. Und deshalb plädiere ich, und deswegen habe ich auch zu mir gesagt: Du kannst nicht mehr Rock'n'Roll tanzen, vielleicht nicht so, wie du es bis jetzt getanzt hast. Ich habe trotzdem einen abgerockt später mal in Diskotheken. Aber ich konnte einfach nicht. Und ich habe gesagt, ich lebe im Hier und Jetzt. Und schauen wir mal hier in diese Pfarre gefällt mir gut. Pfarre in Lustenau, da sind 200 Menschen vielleicht und wir haben ein Dach über dem Kopf, uns geht's gut, wir haben was zu essen, wir haben Freunde, wir haben ein Auto oder können wir mitfahren oder einen Bus oder wie auch immer. Und wir leben. Und schau mal, Menschen, die auch zu uns gekommen sind und auch zu euch kräftig, habe ich gehört nach Lustenau. Flüchtlinge, Menschen aus anderen, die haben nur aus anderen Ländern, die haben nur ihr Leben gerettet. Übers Wasser oder eine lange Strecke zu Land. Und wir, uns geht's nicht gut, weil wir nicht die richtige Joghurtsorte gerade im Kaufmann bekommen haben, weil die gerade aus ist oder wie auch immer. Und wir jammern, das sagt man ja so auf hohem Niveau, ohne dass wir sehen, wie gut es uns geht. Und da kommen wir später noch drauf. Ich habe damals gesagt, okay, was kann man denn überhaupt im Rollstuhl, wenn ich hier und jetzt lebe? Und da konnte man Bogen schießen, schwimmen, ein paar Dinge machen. Und ich habe gesagt, dann schaue ich mir einfach mal das Leben an im Rollstuhl. Und so habe ich es gemacht und bin reingesprungen in das Leben als Behinderter. Als allererstes habe ich mal das Wort behindert für mich abgeschafft, sondern ich habe gesagt, ich bin nicht behindert, sondern nur am Gehen verhindert. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Und also da hat man bis jetzt in diesen 400 noch was noch nie geklatscht. Also ist jetzt gut, okay? Danke. Aber ich habe einfach gesagt, ich benenne es anders. Mein Vater und meine Mutter und waren alle mal irgendwann mal Pflegefälle und das sind wirklich Behinderte. Und vielleicht hast du auch eine Mama oder eine Schwester oder eine Kollegin oder irgendjemand, die versorgt werden müssen. Ja, aber ich bin nicht dieser typisch Behinderte. Bei den Behinderten werde ich sowieso genannt der Elite-Behinderte, weil unter uns Behinderten gibt es auch eine Abstufung. Da gibt es die Besseren und die Schlechteren. Ich habe immer zu denen gehört, ja, die halt alles noch machen konnten, also wie auch immer, und die auch alles gemacht haben. Dass ich später mal einen Bungee-Jumping-Sprung mache, dass ich mal eine Pilotenlizenz und eine Bootslizenz mache, hätte ich mir nie träumen lassen können. Aber ich habe festgestellt später immer, die Barriere, die meiste Barriere ist in den Köpfen der Menschen. Das kann der doch nicht, das geht ja gar nicht. Ja, das haben wir ja noch nie gehabt. Kennt ihr sowas? Egal, wo ich spreche, das kennt man in Norddeutschland, wie in Österreich und in Norditalien und überall. Also das sind halt immer Leute, die sagen, eigentlich heißt es, ich will es nicht verantworten. Aber und eine gewisse Abstufung ist schon in Ordnung. Aber Menschen, nur weil es früher nicht war, geht es heute auch nicht. Das, glaube ich, das sollten viele ablegen. Und sogar in der konservativen Schweiz habe ich denen das oft erzählt. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich bin wieder ins Leben reingestürzt, habe da meine berufliche Laufbahn heute gemacht, nichts Besonderes, war als Steuerberater, wurde Steuerberater, habe dann eine erste Kanzlei im Haus meiner Eltern gehabt, dann in München in der Innenstadt, am Marienplatz, dann in Starnberg, so ein Vorort von München und die vierte Kanzlei in Wittenberg. In diesem Wittenberg 2017 Reformation Luther zwischen Leipzig und Berlin. Hatte 50 Mitarbeiter, eine nette Freundin, die hieß Christel, Bayern Christel, und hatte ein nettes Auto und schon ein kleines Haus gemietet in Badolino in Italien am Gardasee. Und ein kleines Holzboot. Und ich hätte eigentlich zufrieden sein können. Die Leute hätten alle gesagt, oder ich hätte das auch gesehen, der hat was gemacht, der hat was geschafft, sagt man bei uns. Aber und jetzt kommt's. Wenn du alles hast oder vermeintlich alles hast, dann willst du noch mehr. Wenn du das Handy hast, das du dir schon lange träumst, dann ist nicht Schluss. Und wenn du das Auto hast, das du schon lange willst, dann ist auch nicht Schluss. Am Anfang wollen wir ein Moped oder ein Fahrrad, dann ein Moped, dann ein Auto, dann eine Familienkutsche, dann vielleicht in der Midlife-Crisis wieder eine Harley, okay, oder irgend sowas. Und dann später wieder vielleicht was Bequemes. Aber immer ist wieder was anderes, es muss was anderes kommen. Immer besser. Und ich wollte reich werden damals, weil ich gemerkt habe, Geld spielt eine große Rolle im Leben. Und da kam ein Umstand auf mich zu. Ich frage mich heute manchmal, ob das wirklich gesteuert war. Aber da wir einen humorvollen Gott haben, vermute ich da auch ab und zu mal was, okay? Ich bin auch humorvoll und das hat mich eigentlich immer durch die schwierigsten Situationen gebracht. Wie ich im Gefängnis war oder wie ich ins Gefängnis gekommen bin, da kommen wir ja noch dazu, da haben die alle so betreten geschaut, weil ich war echt der erste Querschnittgelähmte in ganz Bayern, der nach München-Stadelheim kam. Und die Beamten haben alle so irgendwie so deprimiert geschaut. Und ich habe gesagt, Jungs, keine Angst, ich habe da Erfahrung. Ich sitze schon seit 30 Jahren. Und die haben sich dann sofort in zwei Lager geschalten. Also der ist verrückt oder der ist sehr sympathisch. Ja, man kann aus den schlimmsten Dingen im Leben ein bisschen auch die humorvolle Seite oder die positive Seite suchen. Es gibt ja Menschen, die finden an den positiven Seiten immer was Negatives, okay? Da kennen wir vielleicht auch persönlich ein paar. Aber ich habe es immer umgedreht. Ich habe immer gesagt, such das Positive und dann geht's dir gut. Und diese Devise bin ich mein Leben lang gut gefahren. Ich bin heute 61 und schon alter Knochen, aber man fühlt sich ja nicht so alt. Die anderen sagen ja nur, wie alt du bist, okay? Gut, wie ging's weiter? Ich habe damals Bruce kennengelernt. Bruce war ein reicher Amerikaner über einen Deutschen, dessen Eltern, der lebte in Miami, in Florida, in den USA. Und die Eltern hatten eine Werft, eine sogenannte Marina. Und diese Marina, diese Werft, die betrieben sie, hatten so 80 bis 100 Leute. Und die wollten dem Sohn eine Erbschaft auszahlen. Und die Erbschaft wollte er gerne in Deutschland oder in Europa anlegen. Und irgendwie kamen die dann auf mich über den Freund. Und es war meine Aufgabe als Steuerberater, damals das Geld in Deutschland anzulegen. Meine erste Frage war, ja, wie viel Geld dreht sich's denn erst einmal? Und da haben die gesagt, um Millionen. Oh. Und ihr verratet mich ja nicht weiter, aber meine Provision, die war auch nicht schlecht. Und da habe ich mir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters, habe ich mir gedacht. Und so bin ich damals, weil es gab ja diese Serie, vielleicht hat die mancher noch gesehen und da ging es nicht so sauber zu, Miami Vice im Fernsehen. Mit diesem farbigen Polizisten und dem Weißen und da, naja, ich war Steuerberater, ich konnte mir nichts leisten. Und so bin ich rübergeflogen und habe mir das alles angesehen, die Werft war da, alles hat gepasst. 80 bis 100 Mitarbeiter, neue Boote, gebrauchte Boote und es hat alles gepasst. Plausibel. Und dann beim Abendessen haben die Eltern gesagt, die finden es toll, dass ich dem Sohn helfe, das Geld anzulegen. Aber in einem Nebensatz haben sie gesagt, das Geld sei nicht aus dem Spiel, sei nicht aus der Werft, sondern sie sind beteiligt an einem Spielcasino. Und deshalb ist das Geld in Bar zur Verfügung, das weiß man ja. Ich war auch hier in Bregenz früher mal in dem Spielcasino. Wir hatten auch nur Bargeld. Oder Jetons, aber das war Bargeld. Und deshalb hätten sie Bargeld und ich habe mir gedacht, die werden das schon irgendwie rüberbringen nach Deutschland. Es gibt ja so Unternehmen, so Transportunternehmen, die das so gepanzert transportieren. Aber bei meiner Frage, wie das Geld nach Deutschland käme, haben die alle mich angeschaut. Und ich habe doch keine Erfahrung. Ich gebe zu, ich habe 20 Jahre lang Tatort am Sonntagabend im ersten Programm angeschaut. Aber da kam das irgendwie nicht vor oder ich habe gerade gefehlt bei der Episode oder bei der Serie. Auf jeden Fall, ich bin immer für einfache Dinge. Ich habe gedacht, ich habe dann an Koffer gedacht. Und so bin ich erst einmal rüber nach Deutschland und habe mich erkundigt, darf ich beim amerikanischen Konsulat in München, darf ich aus Amerika Bargeld ausführen, ohne es zu deklarieren, anzumelden. Weil ich wollte, wenn mich die jetzt beim Zoll gefragt hätten, ist das Geld schon versteuert oder wo kommt es her und wer ist der Eigentümer? Da wollte ich nichts damit zu tun haben. Das war ja nicht meine Aufgabe. Und der Deutsche genauso. Und da habe ich ihn auch gefragt, kann ich in Deutschland Geld in Bar einführen aus Amerika? Und die haben beide ja gesagt. 1989, 90 ging das. Nur beim Einführen in Amerika muss ich es anmelden, ab 9.500 Dollar. Und der Deutsche hat gesagt, beim Einzahlen in die Bank werden sie Probleme bekommen. Um es kurz zu machen, ab und zu werde ich mal gefragt nach meinem Vortrag und ich will Ihnen jetzt die Frage ersparen. Heute geht's nicht mehr. Also vielleicht nicht Sie persönlich, aber Heute müssen Sie alles anmelden, der gläserne Staat. Alles müssen Sie anmelden. Jetzt Geld, glaube ich, 1.000 oder 2.000 Dollar dürfen Sie mitnehmen. Den Rest müssen Sie, glaube ich, im Bar irgendwie anmelden. Keine Ahnung, die Grenze. Aber ich bin halt damals, ging's ja, einfach in die Münchner Fußgängerzone gegangen, in ein Koffergeschäft und hab mir mal 5 große Hartschalenkoffer gekauft. So Samsonite oder so. Und bin dann rübergeflogen. Das Lustige, in einem dieser Koffer war ja meine Kleidung, Freitag rüber, Sonntag zurück, von Miami International nach München. Und in den 2-3 Tagen sollte alles passieren und ein Koffer war mit Kleidung und 4 waren leer. Das Lustigste hatte ich schon in München bei der Lufthansa beim Einchecken, nämlich, dass die mich gefragt haben mit den leeren Koffern, ob es in Amerika keine Koffer gäbe.